Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Es gibt die Genetik, es gibt die Epigenetik. Was ist der Unterschied? Und was ist der Unterschied zu Mutationen? Und dann, was gibt es eigentlich für Tests, um zu schauen, welche Mutationen man selber hat? Oder sind es vielleicht gar keine Mutationen, sondern genetische Polymorphismen? All das wollen wir heute besprechen. Hallo zusammen. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel. Spannendes Thema. Moin, moin. Grüß Gott in die Runde. Bin gespannt.
Ja, sehr spannendes Thema. Und lass uns direkt mal mit einer Einstiegsfrage beginnen. Was ist eigentlich ein Polymorphismus?
Ja, vielleicht müssen wir mal grundlegend so ein paar Wordings klären, wie man heute so neudeutsch sagt. Also es gibt ja das Genom. Und das ist ja im Prinzip wie eine, also wir kennen alle noch die Chromosomen aus der Biologie und wir haben mal was von Genen gehört, Genabschnitten gehört. Wir kennen auch noch diese Doppelhelix, ja, wo bestimmte Basenpaare sich gegenüberliegen und so weiter. Und wenn ein Protein zum Beispiel gebaut werden muss, dann muss bestimmte Genabschnitte müssen ja abgelesen werden. Und damit überhaupt abgelesen werden kann, gibt es bestimmte Mechanismen, epigenetische Mechanismen, die dazu führen, dass also Teile des Genoms sozusagen freiliegen, damit eben diese Sequenzen, wie man sagt, ne, Genomsequenzen, dann wie so eine Kopiermaschine abgelesen werden können. Und wenn diese Information dann im Zellkern vorhanden ist, dann kann eben in bestimmten Zellorganellen kann dann eben das entsprechende Protein gebaut werden. Also mal einfaches Beispiel, du hast Stress, du musst mehr Stresshormone bauen, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und dann geht diese ganze Proteinbiosynthese los, dass eben das Genom an bestimmten Stellen abgelesen wird und die Information dann übersetzt wird in eine Proteinsynthese, die dann in der Zelle stattfindet. Und die Genetik ist sozusagen das, was wir an genetischem Material in unserem Erbgut finden. Und die Epigenetik ist das eben, wie wird dieses Erbgut dann am Ende abgelesen. Das verändert sich nicht mehr, wenn wir auf die Welt kommen. Wir kommen mit einer bestimmten DNA-Sequenz auf die Welt. Aber die Epigenetik ist natürlich sehr, sehr dynamisch. Das heißt, je nachdem, na, welchen Einfluss auf das Genom, wir machen mehr Sport, weniger Sport, wir machen eine spezielle Diät, wie auch immer, verändert das immer unsere Ablesung bestimmter Genabschnitte. Und das zeigt natürlich auch, dass die Gene kein Schicksal sind. Denn klar, ich habe ein, ich sag mal, Gene vergleiche ich immer wie so ein Klavier. Ja, du hast diese Klaviertasten, die kann man auch alle in einer Genanalyse sozusagen analysieren und dann weiß man genau, welche Tasten man hat, aber man weiß natürlich nicht, welche Melodie wird gerade gespielt. Und die Melodie ist sozusagen die Epigenetik und die Melodie kann ich natürlich immer wieder ändern. Das Klavier kann ich auch ändern, aber das ist ein Riesenaufwand, dann muss ich das Klavier erstmal verkaufen und irgendwie mit dem LKW raus und dann muss ein neues Klavier rein und so, ein Riesenaufwand. Trotzdem bleiben die Tasten ja relativ identisch. Und das ist schon mal so ein bisschen der Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik. Und die Genetik, wenn wir da mal kurz reingehen, da gibt es ja bestimmte Grundbausteine. Und die Grundbausteine sind eben die Basen. Gerade gesagt, Basen, die sich so gegenüberliegen in dieser Doppelhelix, was ja in den 50er Jahren gefunden wurde, dass das so auch so dreidimensional aussieht von zwei Engländern, die dafür einen Nobelpreis bekommen haben. Und es gibt eben nur vier Basen in unserem Genom. Und diese vier Basen heißen A, T, C und G, Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Und das ist sozusagen der genetische Code. Und aus diesen vier Buchstaben kannst du jetzt einen Riesentext machen. Ja, und der Text ist halt nicht immer gleich. Bei jedem Menschen ist er ein bisschen anders. Wir sehen, die Augenfarbe ist anders, die Haarfarbe ist anders. Die Körpergröße ist anders und und. Das sind also verschiedene genetische Merkmale, die man ja auch äußerlich sehen kann. Und Das ist auch mehr oder weniger unveränderlich. Klar, wir können in die Sonne gehen, dann werden wir ein bisschen brauner oder so. Das hat aber nichts mit Genetik zu tun, sondern wir haben eben eine Grundfarbe, eine Grundhautfarbe, ne? Die Südländer etwas dunkler, die nordischen Länder etwas heller. Das hat eben was mit genetischen Anpassungen über viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende zu tun und ist eben ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Ja, dass sich Veränderungen im Genom tatsächlich auftun. Die hat es gegeben. Wir werden auch gleich noch ein paar uns anschauen. Aber davon ist eben ganz klar zu differenzieren, die Epigenetik, also dieses Ablesen der entsprechenden Gensequenzen. Und von diesen Basenpaaren, bestimmte Sequenzen, teilt man dann ein in sogenannte Nukleotide. Und von diesen Nukleotiden haben wir Millionen verschiedene. Man könnte sagen, dass ja, wir zwar ein ganz, ganz eingeschränktes Alphabet haben, also wir haben nur vier Buchstaben, ja, aber wie die entsprechend zusammengesetzt sind, das ist dann eben sozusagen dein Text, dein ganz individueller Text, den du auch kaum verändern kannst. So, da haben wir also keinen Einfluss drauf. Auf die Epigenetik haben wir einen ganz großen Einfluss. Und da werden wir jetzt ja noch tiefer reingehen in diese ganze Thematik.
Jetzt lass uns mal reingehen, damit wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal ein bisschen greifbarer machen. Kannst du mal so zwei, drei Beispiele für typische Polymorphismen nennen, damit man sich das mal vorstellen kann? Vielleicht hat der eine oder andere ja selber einen.
Ja, man muss das nochmal ein bisschen trennen. Also es gibt Polymorphismen, die sich in einer bestimmten Bevölkerung durchgesetzt haben. Dann nennt man sie eigentlich auch nicht mehr Polymorphismen. Aber ich zähle sie jetzt mal dazu. Das sind eigentlich eher Mutationen. Und zu den Mutationen, da gibt es eine ganze Reihe von Mutationen. Nehmen wir mal das vielleicht eines der bekanntesten. Das ist die sogenannte Laktoseintoleranz oder von mir besser ausgedrückt die Laktasepersistenz. So, was bedeutet das? Wir haben einen Zucker in Milchprodukten, der heißt Laktose. Und wenn wir diesen Zucker konsumieren, dann hängt es davon ab, ob wir ein Enzym produzieren können, das heißt Laktase. Und diese Laktase spaltet die Laktose in Galaktose und Glukose. Und diesen Prozess können wir als Säugling, können wir das noch, solange wir an der Mutterbrust hängen. Sind wir in der Lage, weil die Mutterbrust eben Laktose liefert, in der Muttermilch ist Laktose enthalten. Und dann, wenn wir auf normale Ernährung umstellen, also normal ist halt auch nochmal eine Frage, die man dann definieren müsste, was ist normal, ja. Aber wenn wir auf, sagen wir mal, unsere herkömmliche Ernährung umstellen, dann verlieren die meisten Menschen auf diesem Planeten die Bildung von Laktase. So, es gibt aber einige Gebiete auf diesem Planeten, die haben eine sogenannte Laktasepersistenz entwickelt. Das heißt, die Produktion von Laktase hält über die Laktationsphase, also über die Zeit, wo wir an der Mutterbrust hängen, die läuft weiter ab. Wir sind also mit 10, mit 20, mit 30 immer noch in der Lage, bestimmte Mengen an Laktase zu produzieren, um die Laktose zu spalten. Und das ist eben, je nachdem, wo du aufgewachsen bist, wo du auf die Welt gekommen bist, welche evolutionsgenetische Herkunft du hast, kannst du das besser oder schlechter. Die nordischen Länder können das besser. Skandinavien hat eine relativ hohe Laktasepersistenz. Und der Äquator, der hat eine extrem niedrige Laktasepersistenz. Da kann also fast niemand Milchprodukte konsumieren, beziehungsweise eben diesen Milchzucker nicht verdauen. Und der macht dann Blähungen und Darmstörungen und so weiter. Und das wissen auch die Naturvölker natürlich. Deswegen essen sie auch eine artgerechte Ernährung, ja, die zu dieser Genetik passt. Das steht jetzt in keinem Buch. Die haben auch keine Büchereien und lesen auch keine Schulbücher, sondern das wird einfach überliefert. Über viele Jahrhunderte, Jahrtausende ist das überliefert, welche Nahrung in welchem Lebensraum dort artgerecht ist und welche verdaubar ist letztendlich. Und das ist dann eine Mutation. Und diese Mutation hat sich in bestimmten Erdteilen durchgesetzt. Könnte man jetzt noch ganz viele Mutationen nennen. Ich nenne mal eine, die jeden Menschen auf diesem Planeten betrifft. Das ist eine Mutation, die sich wahrscheinlich so um die 10 Millionen Jahre zurück durchgesetzt hat, als wir noch gar kein Homo waren. Da waren wir noch affenähnliche Kreaturen. Und wir haben irgendwann im Laufe dieser Menschwerdung, wahrscheinlich weit vorher, haben wir die Bildung zu Vitamin C verloren. Es gibt das Gen noch, also die Klaviertaste ist noch da, ja, die kann man drücken, aber da kommt kein Ton mehr raus. Das heißt, wenn man diese Klaviertaste jetzt drücken würde, dann müsste eigentlich eine Synthese anspringen zur Vitamin C-Bildung. So, das funktioniert auch bei vielen Tieren noch. Viele Tiere können selber Vitamin C bilden. Bei uns und bei bestimmten Nagetieren und so weiter ist das verloren gegangen. Warum ist das verloren gegangen? Das wissen wir nicht 100%. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Mensch so viel Vitamin C in der Nahrung, in dem Lebensraum zur Verfügung hatte, dass die Funktionalität dieses Gens einfach nicht mehr notwendig war. Ja, also vielleicht vergleichbar mit Cholesterin. Wenn du über die Nahrung kein Cholesterin aufnimmst, dann produziert deine Leber eben mehr Cholesterin. So, und wenn du über die Nahrung sehr viel Cholesterin aufnimmst, dann braucht die Leber auch nicht mehr so viel Cholesterin produzieren. Und diese Information muss ja irgendwo herkommen. So, und das ist eben das Zusammenspiel von epigenetischen Faktoren, also in diesem Fall Ernährung, und dann genetischen Faktoren, nämlich das Ablesen von Gensequenzen, damit dann eben mehr Cholesterin gebaut werden kann. Und also diese Vitamin C-Produktion, wie gesagt, die haben wir in der Menschheit nicht mehr. Die hat sich eben vor der Gattung Homo irgendwann abgebaut. Und das wäre jetzt eine generelle Mutation auf alle Bevölkerungsanteile in der Welt. Niemand auf diesem Planeten kann das mehr. Ja? Deswegen müssen wir es auch über die Nahrung zuführen und manche brauchen davon mehr und manche brauchen davon weniger. Aber es ist ein zwingend notwendig, essentiell, sagen wir in der Fachsprache, ein essentieller Nährstoff, weil wir es nicht mehr selber bilden können. Das Gen dafür kann man aber noch identifizieren. Das ist noch da. Und deswegen müssen Katzen auch keine Zitrusfrüchte essen. Ja, das sind Fleischfresser, die können das noch, die können das Vitamin selber bilden. Wir können ja, Axel, auch selber Vitamine bilden. Wenn wir eine bestimmte Darmkonstellation haben, sind wir in der Lage, sehr viele B-Vitamine und auch Vitamin K selber im Darm zu produzieren. Es ist nicht so, dass nur Tiere das können, wir können das auch, nur eben Vitamin C nicht. So, das wären jetzt so zwei Mutationen. Die eine Mutation hat sich komplett durchgesetzt über unsere Spezies und die andere Mutation, die hat sich nur in Teilen durchgesetzt. So, nur in bestimmten Erdteilen. Ja, das hat auch nichts damit zu tun, was für einen Pass ich habe. Ja, das hat eben nur damit zu tun, wo ich evolutionäre Herkunft habe. Und da unterscheiden wir uns eben an der Stelle, dass das Klavier nicht immer gleich aussieht. Aber es hat nichts damit zu tun, wie wir letztendlich unser Genom beeinflussen können. Und vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu, wenn wir jetzt nochmal bei diesen Gensequenzen bleiben, die ja genetisch erstmal festgelegt sind, der genetische Code. Das macht uns als Individuum aus. Nur in dieser Programmierung, sage ich mal, in dieser Programmierung dieser Basenpaare, in diesem genetischen Code, da sind wir nicht, wir sind keine Duplikate, sondern wir haben so ein eigenes Buch des Lebens sozusagen aufgebaut und diese Veränderung dieser Nukleotide, die ich gerade kurz erwähnt habe, also die unterschiedlichen Gensequenzen, die Basenpaare, die uns als Individuum letztendlich ausmachen, die nennt man dann Single-Nukleotid-Polymorphismen. Das heißt, wir haben in bestimmten Nukleotiden haben wir Veränderungen, die man dann nicht mehr, Mutationen nennt, sondern die man dann in dem Fall Polymorphismen nennt. Das heißt, wir haben von einer Gensequenz unterschiedliche Ausprägungen. So nenne ich das jetzt mal. Die einen stärker, die anderen schwächer. Um ein Beispiel zu nennen, der eine kann Alkohol gut verdauen und der andere kann Alkohol sehr, sehr schlecht verdauen. Das kann man nur sehr begrenzt trainieren. Das kann man ein bisschen trainieren. Ja, ich sag mal, die schlechten Alkoholverdauer, die können etwas besser werden. Aber es kann man nicht immens trainieren. Ja, also, und das hat sehr viel mit unseren Enzymen zu tun. Denn Alkohol baut man ja mit Enzymen ab. Und diese Enzyme, die müssen letztendlich gebaut werden. Und die werden ja in dem Abgleich dessen gebaut, was ich an Notwendigkeiten habe. Wenn ich also sehr viel Alkohol trinke, dann muss ich mehr Alkoholdehydrogenase produzieren. Und wenn ich mich ketogen ernähre, ich habe mich bis letzter Woche habe ich mich sehr kohlenhydratreich ernährt und jetzt ernähre ich mich ketogen, also sehr fettreich. Da muss die Bauchspeicheldrüse erstmal in der Lage sein, überhaupt die Lipasen, also die fettverdauenden Enzyme zu bauen. Und damit das langsam in Gang kommt, muss sich das System erst daran gewöhnen. Wenn man also die Ernährung umstellt, dann sieht man, und man isst jetzt deutlich mehr Fettsäuren, dann ist die Bauchspeicheldrüse oder unser Verdauungssystem ist noch gar nicht in der Lage, überhaupt die Enzyme dafür zu bauen. Und dann sieht man eben zum Beispiel einen Fettstuhl. Es kann jetzt ein krankhafter Fettstuhl sein, aber es kann eben auch eine Ernährungsumstellung sein, die eben noch nicht so wirklich gegriffen hat. Vielleicht, du bist gar nicht so gut darin, so viele Lipasen zu bauen, dass du so hohe Mengen an Fett überhaupt verstoffwechseln kannst. So, und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, dass der eine eben zum Beispiel eine kohlenhydratlastige Ernährung besser verdauen kann als der andere. Und bei der Fettverdauung ist es eben das Gleiche. Ja, und da spielt eben dann die Genetik mit der Epigenetik mit zusammen, weil wir eine bestimmte Enzymausstattung haben und die ist halt genetisch festgelegt.
Du hast gerade von den Enzymen gesprochen und da gibt es ja so eine, ich würde mal sagen, so eine Superfamilie von Enzymen. Das sind diese ZIP-Enzyme. Wie spielen die denn da mit rein?
Naja, die ZIP-Enzyme, die haben wir in der Leber und oder hauptsächlich in der Leber. Und die Leber versucht uns ja möglichst giftfrei zu halten und deswegen entgiftet die Leber pausenlos, hauptsächlich nachts, aber auch tagsüber. Und wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Enzyme, die haben in so einer Klassifikation bestimmte Namen bekommen, so ZIP-3A und so weiter. Muss man sich jetzt nicht groß merken, aber der Pharmakologe muss das halt wissen. Weil bestimmte ZIPs, bestimmte Enzyme, die wir mehr oder weniger gut bauen können, auch hier wieder die ganz individuelle Situation, ja, über diesen Kanal werden zum Beispiel bestimmte Medikamente abgebaut oder körpereigene Substanzen oder Nahrungsstoffe, die abgebaut werden, ja, die dann über den gleichen Flaschenhals sozusagen laufen. Und da wird es dann halt kompliziert, weil wenn du nur einen kleinen Flaschenhals hast, um mal in diesem Bild zu bleiben. Und über diesen Flaschenhals laufen jetzt zwei Medikamente und ein paar Nahrungsinhaltsstoffe und vielleicht auch noch ein paar Gifte, dann läuft so ein Flaschenhals läuft dann gerne mal zu. Und das bedeutet, dass du dann eben diese Menge an Giften und Nahrungsinhaltsstoffen und so weiter, dass du diesen Kanal praktisch verstopfst und du bist eben nicht in der Lage, dann eben diese Substanzen so zu entschärfen. Und die haben dann zum Beispiel eine höhere oder eine längere Wirkdauer. Das sieht man dann ja auch bei Medikamenten, dass bei manchen Menschen dieses Medikament länger wirkt oder viel schwächer wirkt. Es wirkt gar nicht. Ja? Und das hat eben mit diesen ZIPs zu tun, diese Enzymausstattung in der Leber, die ist eben sehr, sehr individuell. Und deswegen gibt es auch die guten und die schlechten Entgifter, wie wir sagen. Und das bezieht sich aber ja nicht nur auf Entgiftungsprozesse, sondern auch zum Beispiel darauf, wie gut du Nährstoffe verwerten kannst, wie gut du dein Körpergewicht regulieren kannst. Und das könnte man jetzt immer weiter ausführen. Ja? Denn wir haben ja auch, das muss man ja auch niemandem groß erklären, wir haben ja sehr schlanke Menschen und wir haben auch sehr korpulente Menschen. Und wir neigen ja dazu, zum Beispiel korpulente Menschen als übergewichtig zu deklarieren, obwohl sie das vielleicht gar nicht sind. Ja? Während auch schlanke Menschen übergewichtig sein können, pathologisch übergewichtig sein können, obwohl wir das auf der Waage und am BMI gar nicht erkennen. Ja, wir nennen die in der Fachsprache Toffees. Die sind thin outside und fat inside. Die haben sozusagen eine fette Leber, die haben auch einen kleinen Big Belly, also die schleppen so einen kleinen Handball mit sich herum. Aber ansonsten sind die relativ schlank, während andere sehr korpulent sein können und haben aber überhaupt kein viszerales Körperfett. Das gleiche auch mit Muskulatur. Ja, es gibt Menschen, die trainieren wie ein Löwe, machen wahnsinnig viel Krafttraining und du siehst nichts. Und dann gibt es die Leute, die gucken eine Hantel schräg an und haben dann, denen wachsen plötzlich Flügel, ja, innerhalb von 4 Wochen. Ich habe mal einen Referentenkollegen gehabt bei uns in der Akademie, der hat 6 Wochen trainiert, dann sah er aus wie eine römische Statue. Und wenn ich dann 12 Jahre trainiert hatte, dann hat man es immer noch nicht gesehen, ja. So, das ist eben dann wieder genetische Grundlage. Und wir kennen das ja auch im Sport. Wir hatten ja jetzt gerade die Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Und dann sehen wir ja, dass sehr viele Sprinter afrikanischer Herkunft, also dunkelhäutig, unglaublich schnell sind. Die haben dann vielleicht einen deutschen Pass oder einen englischen Pass oder so, aber es sind ja alles von der Herkunft her eher westafrikanischer Abstammung. Und dann haben wir die Dauerläufer, ne, der gewonnen hat. Ein Deutscher ist ja auch kein Herkunftsdeutscher. Ich will mich jetzt hier nicht verplappern, aber du weißt, was ich meine. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Der hat ja seine genetischen Wurzeln auch in Ostafrika. So, und in Ostafrika hat sich ein Typ gebildet, der eben sehr ausdauernd ist, sehr schlanke Muskulatur hat, der 100 Kilometer laufen kann ohne Probleme. Und in Westafrika hat sich jemand gebildet, der eben sehr, sehr schnellkräftig ist und dafür nicht so ausdauernd. Und dazwischen gibt es natürlich viele Mischtypen. So, die haben sich ja, wenn diese Out-of-Africa-Hypothese, wenn die stimmt, dass wir alle aus Afrika stammen, alle auf diesem Planeten haben irgendwo ihren genetischen Ursprung in Afrika, dann haben wir eben überall auf dem Planeten bestimmte Mischtypen. Ja, und das ist etwas, was ja nicht veränderlich ist. Das können wir nicht verändern. Wir können das Ablesen unserer Gene verändern. Ja, ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Wenn jemand sehr muskulös ist, korpulent ist und, und sehr viele Kohlenhydrate isst, sich aber nicht bewegt, dann werden diese Kohlenhydrate ja in seinen schnellkräftigen Fasern gar nicht mehr verbraucht. Und alle Überschüsse, die werden dann umgewandelt in Körperfett. Das ist der Grund, warum sehr viele schnellkräftige Menschen, wenn sie keinen Schnellkraftsport mehr betreiben, auch übergewichtig sehr schnell Fett aufbauen können. Und bei den Leptosomen, also bei den sehr schlanken Menschen, die essen Kohlenhydrate, bis der Arzt kommt und man sieht es nicht. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch bei den neuen Marathon-Weltrekordlern. Da hat man jetzt sich die Ernährung auch mal von denen genau angeguckt. Und die essen ja tonnenweise Kohlenhydrate, weil die in einer Geschwindigkeit ihren Ausdauerlauf machen, der ja für uns ein Sprint wäre, ein Dauersprint. Du hast es ja selber mal ausprobiert. Du hast dich auch mal bei 20 km/h auf die aufs Laufband gestellt. Und ja, Axel, wie war es denn?
Ja, klar, es war die Hölle, ne? Also du kannst das Tempo halt, was die laufen, halt so schnell überhaupt nicht für uns Otto-Normalläufer, kann man das halt nicht nachvollziehen, wie schnell die laufen. Und dann musst du dich im Laufband halt auch festhalten, sonst fliegst du wirklich runter. Weil man kann ja mal mit 20 km/h neben dem Auto herlaufen. Oder die laufen ja noch ein bisschen schneller als 20 km/h. Wir haben es ja mal ausgerechnet, 21,3 oder sowas war es, glaube ich. Und es ist schon Wahnsinn. Aber
Vielleicht nochmal zurückzukommen auf das Thema Polymorphismen. Du hast gerade die ZIPs erwähnt, da gibt es ja ultra viele davon, ne? ZIP 1, A2 und so weiter.
50 Stück, 50 Stück haben wir bei Menschen ungefähr so. 50
Genau, und
ZIP-Enzyme
wenn
haben
du
wir.
jetzt 500 Medikamente im Markt hast, also es gibt wahrscheinlich deutlich mehr, dann muss eigentlich jeder Arzt muss genau wissen, über welches ZIP das eigentlich abgebaut wird.
Ja.
Und das ist ganz schön schwierig. Also du musst eigentlich Pharmakologe sein, um das, ne? Du verschreibst 4 Medikamente und weißt eigentlich gar nicht mehr, was die Interaktion ist, weil du ja auch die individuelle Genetik gar nicht so ganz genau kennst. Und das ist schon ein ernsthaftes Problem. Ja? Das löst sich dann durch Erfahrung, dass man dann seine Patienten gut kennt. Deswegen ja auch die Hausarztmedizin ganz wichtig, weil man über viele Jahre dann seine Patienten kennt. Aber so ein Polymorphismus, um mal nochmal ein Beispiel zu nennen, ist das MTHFR-Gen. das für ein Enzym kodiert, was wichtig ist für den Folatstoffwechsel, also für ein ganz wichtiges B-Vitamin. Und das ist wiederum wichtig für ein Substrat, was wir SAM nennen, S-Adenosylmethionin, was wiederum wichtig ist, um in diesem Stoffwechsel Homocystein abzubauen. Homocystein ist ja wiederum ein wichtiger kardiovaskulärer Marker. Und die Leute, die dort auf der Ebene einen Polymorphismus haben, die haben eben Problem, dieses Enzym, das notwendige Enzym dafür zu bauen. Und dann kommt es eben zu einem entsprechenden Mangel an Methylgruppendonatoren. Das sind nämlich diese SAM, sind Methyldonatoren. Und dadurch haben die auch einen viel, viel höheren Vitamin B-Bedarf, um sozusagen diesen Bottleneck auszugleichen, diesen Flaschenhals dann auszugleichen, damit eben ja bestimmte Risiken, die daraus erwachsen können, dann eben nicht zum Tragen kommen. Und da fängt dann eben die individuelle Medizin, die individuelle Ernährungsberatung, die individuelle Sportberatung, also alles, was da letztendlich dranhängt. Wir nennen das ja heute personalisierte Ernährung oder personalisierte Medizin. Das ist relativ spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir da auch noch sehr, sehr am Anfang.
Aber lass uns genau da mal beibleiben. Wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Die Leute gehen zum Arzt, wenn sie irgendwie eine Erkrankung haben oder irgendwelche Symptome haben. Es gibt aber, was du gerade angesprochen hast, die personalisierte Medizin kommt immer mehr. Und die Leute wollen halt wissen, ja, habe ich irgendwas? Also die haben jetzt keine Beschwerden, keine Symptome, aber habe ich irgendwas? Habe ich vielleicht auch irgendwas in der Zukunft? Und da gibt es ja jetzt eine ganze Reihe an sogenannten DNA-Tests, die man halt über Speichel, also man bestellt sich so einen Test nach Hause, man gibt eine Speichelprobe ab, schickt die ein und bekommt dann ein entsprechendes Ergebnis zurück. Wie ist da der Stand? Was machen diese Tests, Jens? Nimm uns da mal mit.
Ja, erstmal muss man unterscheiden. Es gibt zwei verschiedene Testansätze, muss man sagen. Einmal die statischen Tests, also die jetzt deine ganze DNA oder Teile der DNA sich genau anschauen und schauen, wo hast du deine SNPs, also deine Polymorphismen. Und dann gibt es eben andere Tests, die sehr dynamisch oder die dynamischen epigenetischen Muster sich genauer anschauen. Also man nennt das Methylierungsmuster und die werden zum Beispiel genutzt, um das biologische Alter zu messen. So, wie wir gerade gesagt haben, diese dynamischen Tests, diese Methylierungsmuster, die verändern sich natürlich auch jeden Tag. Je nachdem, wenn ich morgen meine Ernährung ändere, wenn ich morgen ins Wochenende gehe und ich habe weniger Stress, wenn ich morgen mit meinem Sportprogramm anfange, dann ändert sich natürlich auch sehr dynamisch ändern sich meine Methylierungsmuster, weil ich zum Beispiel mehr Proteine bauen muss für die Muskulatur oder ähnliches. Von daher ist das natürlich immer so ein bisschen eine Momentaufnahme. Bei den statischen Tests eher nicht, weil da ich ja natürlich sehr, ja, wie soll ich, wir bleiben noch mal bei dem Klavier, weil ich dann ja bestimmte Mutationen dieser DNA-Abschnitte messe. Und die sind natürlich nicht veränderlich. So, daraus jetzt genau abzulesen, wie ich mich ernähren soll, wie ich mich bewegen soll in der Ernährung, nennt man das dann Nutrigenetik. Ein sehr spannendes Gebiet. Allerdings fehlt mir momentan, Stand heute, immer noch so ein bisschen der Übertrag. Also, was mache ich mit den Ergebnissen in Bezug auf die Veränderung meiner Ernährung? So, da sind aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Perspektive, sind wir da noch nicht so weit, dass die Evidenzstärken noch sehr eingeschränkt sind, um jetzt aus einer solchen Diagnostik wirklich auch Verhaltensweisen, Ernährungsweisen, Bewegungsprogramme und ähnliches abzuleiten. Das wird zwar gemacht, ja, weil man kann natürlich auf dem Test schöne bunte Bildchen bauen und daraus bestimmte Ableitungen generieren, sodass man dann wie einen Ernährungsplan hat, einen Bewegungsplan und einen Verhaltensplan und so weiter. Aber wir müssen uns natürlich immer die Frage stellen, wie evident ist das letztendlich, was ich da messe? Ja, ich kann ganz, ganz viel messen.
Ja, Jens, du hast eben gerade auch gesprochen, dass die natürlich einiges kosten, solche Tests. Klar, ich habe auch im Kopf, so um die 300 Euro gibt's welche. Was bekommt man denn da, wenn man jetzt sagt, okay, oder ein Zuhörer, eine Zuhörerin sagt, ich möchte jetzt gerne mal das machen, möchte gerne mal so eine Speichelprobe abgeben. Was bekommt man dann für 300 Euro?
Ja, man bekommt eine Auswertung über zum Beispiel 500 SNPs. Also da werden bekannte SNPs werden getestet auf der DNA und aus diesen ja, Genabschnitten versucht man dann eben bestimmte Themen oder bestimmte Fahrpläne herauszulesen, wie man in der Ernährung, wie man im Sport, wie man im hormonellen Bereich und so weiter dort aufgestellt ist und versucht davon eben dann bestimmte Verhaltensweisen abzuleiten. Davon sind natürlich abzugrenzen die reinen Gentests, die ich kann mich jetzt an zwei Fälle erinnern. Zweimal habe ich das selber in Auftrag gegeben, weil es einmal, lass mich mal ganz kurz überlegen, wie der eine Fall war ein Entgiftungsfall. Ja, der Klient damals, der hatte schon ultra viel ausprobiert. Ja, der war also bei verschiedensten Entgiftungsmedizinern gewesen. Und nicht so wirklich hat ihn aus dieser Lethargie, aus dieser Erschöpfung herausgeholt. Und da haben wir dann tatsächlich mal geguckt, wir waren ja gerade bei den Leberenzymen, dass auf der Phase 2, wo die Giftstoffe dann durch den Flaschenhals sozusagen kommen und dann eben ausgeleitet werden, ja, dafür ist die Phase 2 Leberentgiftung verantwortlich, dass da bestimmte Enzyme nicht funktioniert haben oder überhaupt gar nicht vorhanden waren. Das war so die Idee, deswegen habe ich das damals mal testen lassen. Und diese Tests sind teuer, da bist du dann so bei 400 bis 800 Euro. Die macht man dann auch wirklich nur im Zweifelsfall, wenn man eben überhaupt gar nicht mehr weiß, was man noch anwenden kann, um dieses Problem zu lösen. Und wenn man dann eben ein Enzym hat, was sehr wichtig ist für die Entgiftung, Phase 2 Entgiftung, und das ist völlig dysfunktional, dann ist es auch logisch, dass da eine Entgiftungsstörung vorliegt. Also wenn es also eine Stoffwechselstörung, eine Entgiftungsstörung oder irgendeine Hormonstörung in Anführungsstrichen vorliegt, die nicht zu beheben ist, die man so von außen nicht wirklich beeinflussen kann, dann kann man mal über sowas nachdenken. Wir haben jetzt gerade einen aktuellen Fall, wo schon seit 1,5 Jahren herumgedoktert wird, womit das zusammenhängen könnte, weil jemand von so einer Adrenalinwolke nicht mehr runterkommt. Ja, also hyperaktiv ist und da könnte man dann zum Beispiel auf so eine Idee kommen, dass bestimmte Enzyme nicht gebaut werden und damit eben Hormone nicht abgebaut werden. Ja, das kennen wir auch zum Beispiel vom Koffein. Manche vertragen Koffein super gut und andere, die können nachts noch einen Espresso trinken und andere, die tun sich schon schwer mit dem ersten Morgenkaffee. Das wären dann, glaube ich, einfachen Fällen. Da würde man dann einfach entkoffeinierten Kaffee trinken. Ja, dann hätte man das Problem gelöst. Da würde ich jetzt nicht unbedingt 800 Euro investieren. Aber wenn es eben so kritische Fälle sind, wo wirklich die Lebensqualität auch eingeschränkt ist, ja, und jemand will das unbedingt wissen, was die Grundlage dafür ist, dann wird das tatsächlich Sinn machen, auch im Genom mal wirklich zu testen, was vielleicht für eine Mutation tatsächlich vorliegen kann. Ansonsten Stand heute finde ich die Speicheltests noch relativ eingeschränkt, was die Aussagekraft anbelangt. Das wird sich sicherlich rapide ändern, so wie sich KI jetzt wöchentlich ändert, so wird sich auch diese Technologie verändern. Lass uns noch mal vielleicht 2, 3 Jahre weitergehen und dann machen wir noch mal eine Aufnahme zu diesem Thema, Axel, und dann schauen wir mal, wie sich das entsprechend weiterentwickelt hat. Diese epigenetischen Uhren, die Langlebigkeit voraussagen sollen, die sind ja auch schon relativ weit. Da gibt es ja verschiedenste Uhren, die haben wir ja auch schon mal in einem Podcast thematisiert. Auch das entwickelt sich natürlich jetzt rasant weiter und die Genauigkeit wird immer mehr zunehmen. sodass wir, ich sag mal, in einem Zeitraum von 5 Jahren dort wahrscheinlich Quantensprünge erleben.
Ja, so viel dazu. Danke, Jens, für heute. Ich denke auch, dass wir in 5 Jahren auf jeden Fall unseren Podcast noch haben und dass wir dann auf jeden Fall ein Update geben können. Aber wie immer bei uns kurz zusammengefasst, du hast eben von der Klaviatur des Lebens gesprochen, von dem Klavier. Und wie immer, wir sind die eigenen Dirigenten unserer Musik und wir entscheiden, ob wir jetzt einen traurigen Mollton oder einen schönen Durton spielen. Ich kenne mich nicht so gut da drin aus in Moll- und Dur-Akkorden, aber ich glaube, eine etwas freundlichere Musik steht uns allen gut und dazu gehört halt unser Lebensstil und wie immer bei uns, ihr seid verantwortlich für euren Lebensstil, für euren Umgang und von daher nehmt einfach eure Gesundheit selber in die Hand. Und zu den Tests, wie der Jens es gerade auch sagte, da kommen wir bestimmt auch noch mal, vielleicht nicht in 5 Jahren, aber vielleicht in 1, 2 Jahren sind die Tests vielleicht schon wirklich in einem Quantensprung. Und dann werden wir auf jeden Fall bei diesem interessanten Thema auf jeden Fall weiter dranbleiben. Vielen Dank nochmal, Jens, an dieser Stelle. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und wie immer, macht ein bisschen Werbung für uns, lasst ein Like da, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Music, bei Spotify, wo auch immer. Abonniert unseren Kanal und vor allen Dingen bleibt gesund. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.